Es ist schön, wenn man aus dem Feiern, Familienkreis an diesem Abend noch einmal sich hier sammelt. Es hat manche beschäftigt, ob es ein weißes Weihnachten wird. Jetzt ist der Schnee sogar noch in Stuttgart ein Stück weit liegen geblieben. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Liebe Gottes entdecken über diesem Weihnachtsfest. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich darf Sie begrüßen heute Abend und einladen, mit einzustimmen in das Lied »Fröhlich soll mein Herz springen«, Nummer 36. Und wir wollen dann gleich einstimmen in die Orgel ohne Intonation. Wir singen von diesem Lied 36 die Verse 1 und 2 und dann noch den 7. Vers 36. Unser Heiland, Jesus Christus, wir wollen dich anbeten in deiner Christnacht und dir danken, dass du Mensch geworden bist, um uns die große Liebe des ewigen Vaters zu zeigen. Danke, dass du unser menschliches Fleisch und Blut auf dich genommen hast, um uns zu lösen aus unseren Gebundenheiten. Ach Herr, das bewegt uns heute Abend, wie unser Leben oft so voll ist von bösen und unreinen Dingen. Und da danken wir dir, dass du uns frei machen kannst und die Tür öffnest zum Paradies. Wir freuen uns, dass du der Herr und der König bist und alle Macht hast, im Himmel und auf Erden. Und da bitten wir dich, dass du zu uns redest und uns das Geheimnis deiner Geburt ganz neu groß machst. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bewegt. Gelobet seist du, Jesus Christ, dass du Mensch geboren bist. Amen. Und nun singen wir miteinander zur Begleitung des Klaviers vom Lied 54. Ein Weihnachtslied, das aus einem französischen Lied kommt. 54 hört der Engel helle Lieder. lese die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 in Ihren Bibeln, Seite 70. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe. Es war eine Zählung, eine Steuerschätzung nach dem Grundbesitz. Ein jeder in seine Stadt, darum muss jeder dort herkommen, wo er noch seinen elterlichen Grundbesitz hat. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr, und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und wir singen jetzt miteinander: Kommt und lasst uns Christum ehren. 39. In diesem Lied zeigt das Paul Gerhardt so schön, dass die Freude am Kommen Jesu uns mutig macht, jetzt auch den eigenen Kummer und alle Angriffe des Todes und des Teufels wegzuwerfen. 39, die Verse 1 bis 3, und wir stimmen gleich wieder in die Orgelbegleitung ein.
Oh, Ich war in diesen Tagen in Rumänien, habe mit Freunden dort verschiedene Gemeinden besucht, Gottesdienste. Und es ist sehr beeindruckend gewesen für mich, was ich dort gehört habe und was ich da gesehen habe. In mir ist alles durcheinander wie in einer Waschmaschine. So viele Eindrücke sind in mir. Zum Beispiel waren wir an einem Abend in einem Gottesdienst. Da kam in einem Raum, vielleicht so wie hier dieser Raum, kamen vielleicht 800 Menschen zusammen, vornehmlich junge Menschen. In dieser Gemeinde gab es keine Heizung, die wurde allein geheizt durch die Personen, die da waren. An den Wänden ist Wasser runtergelaufen, wir waren 4 Stunden da drin. Und es war einfach beeindruckend. In der Gegend, wo wir waren, sterben Kinder an Hungersnot, sterben erwachsene Menschen an Hunger. Einfach mal zum sich vorstellen, eine Frau, die da also ihr Leben lang in der Kolchose gearbeitet hat, die am Tag 90 Kühe von Hand gemolken hat, bekommt dort eine Rente von jämmerlichen 40 Mark. Man muss sich vorstellen, dass das Brot in Rumänien auch schon 2 Mark kostet. Es war unwahrscheinlich viel, was ich da gesehen habe und auch gehört habe. Ganz arg aber hat mich angesprochen, dort in Rumänien, das Evangelium auch von unserem Herrn Jesus Christus. Ich habe eine Predigt gehört, wie Jesus Mensch wurde, wie er in eine Krippe kam, wie er Lamm wurde, das Lamm, das die Sünde der Welt auf sich nimmt, und wie er unter Wölfe kam. Und ich muss es Ihnen auch so sagen, wenn ich dieses Jahr anschaue, auch mein eigenes Leben, ich bin wirklich ein Wolf. Ich bin ein Wolf und wir sind Wölfe. Wir haben eine andere Art wie Jesus. Wir sind keine Lämmer. Aber er will uns verändern, uns zu Lämmern machen. Das war die Botschaft auch dort. Habe mich so gefreut bei diesen vielen Leuten, die ich gesehen habe. Es war keiner dabei, der geklagt hat über seiner Not. Ich habe Kinder gesehen mit Augen viel fröhlicher, als man sie hier sieht. Ich bin ganz arg glücklich wieder nach Hause gekommen, ganz arg reich. Und trotzdem ist noch vieles durcheinander. Ich habe ein kleines Ding gefunden bei meiner Heimfahrt, so am Straßenrand bei so einem Laden. Das ist ein kleines Spielzeug, das sind 4 pickende Hühner und in der Mitte sind Körner. Und wenn man das so dreht, dann picken diese Hühner, Sie hören es, wie es pickt. Das war für mich das Bild einfach dieser Christen dort in Rumänien. Sie picken und picken jeden Tag. Und das, was sie aufnehmen, das ist wirklich das, was ihnen Gott schenkt. Ich habe auf dieses Ding hinten einen Bibelvers draufgeschrieben. Der mir einfach dort deutlich wurde, auch für unser Weihnachten hier. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Vom Vater der Lichter, bei welchem keine Änderung ist, noch ein Wechsel von Licht und Schatten. Das wollte ich Ihnen einfach sagen, es hat mich ganz arg bewegt. Aber wir sind unwahrscheinlich reich hier und ich wünsche es Ihnen einfach auch und mir einfach, dass wir zu Lämmern werden. Wir haben eine Wolfsart in uns, die an sich reißt, die krallt und manchmal heulen wir auch wie die Wölfe.
Wir singen vom Lied 27, Lob Gott, ihr Christen. 27, die ersten beiden Verse und die beiden letzten 5 und 6 vom Lied 27, 1 und 2 und 5 und 6.
Oh,
Das ist schon ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Man spricht ja immer vom Jahrtausendwechsel. Aber darüber wird fast unterschlagen, dass ja das Ursprüngliche ist, der 2000. Geburtstag Jesu. Ganz gleich, wie Sie rechnen, aber unsere Zeitrechnung geht mal von der Geburt Jesu aus. Und wo Sie auch hinblicken in der Welt, alle Menschen orientieren sich an diesem großen Ereignis. Es mag manche geben, die aus ideologischen oder religiösen Gründen das Wort von der Geburt Jesu nicht in den Mund nehmen, dann sagen sie so und so viele Jahre nach der Zeitrechnung. Oder in Asien spricht man immer gern jetzt vom Kilojahr, vom tausendfachen Jahr, aber immer geht es auf das Datum der Geburt Jesu zurück. Und alle Menschen bringen damit zum Ausdruck, das ist die Mitte der Zeit. Das ist das Ereignis, auf das alles zuläuft, von dem wir herkommen und das in unserem Denken die Mitte bildet. Nun gibt es ja in unserer Zeit, in der Geschichte, viele denkwürdige Ereignisse, die für unser Leben sehr wichtig sind. Stellen Sie mal vor, die Erfindung der Elektrizität zum Beispiel ist doch für uns entscheidend und wichtig. Oder Erfindung des Motors oder der Beginn der Industrialisierung. Das hat doch unser ganzes Leben völlig auf den Kopf gestellt. Die Entdeckung Amerikas, das sind noch Ereignisse von großem Ausmaß. Nein, die Zeit rechnen wir nicht von diesen Daten her, sondern von der Geburt Jesu. Die Mitte der Zeit. Zeitgenossen, die wissen nicht viel anzufangen mit Jesus. Denen ist das wurscht. Und sie kümmern sich nicht drum. Und da muss man sagen, hat das wirklich auch für uns heute noch die Bedeutung? Warum ist denn dieses Geschehen der Geburt Jesu für uns so wichtig? Für uns heute Menschen, die in ein neues Jahrtausend eintreten, die nach 2000 Jahren sich zurückerinnern, hat das für unsere Zeit noch die Bedeutung? Ich will drei Dinge herausgreifen aus der Weihnachtsgeschichte und sofort in die Augen springen. Zuerst die ganz außergewöhnliche Armut dieses Notquartiers. Da, wo Jesus zur Welt gebracht wird, steht ja nicht da, ob es ein Stall war, steht von der Herberge, vom Haus, wahrscheinlich von einem Haus mit einem Raum. Das ergibt sich aus dem griechischen Wort Katalyma. Und dort ist Jesus offenbar in dem Teil des Hauses, wo sonst die Tiere untergebracht waren. Darum ist es gar nicht so ungewöhnlich, bis die Maler dann gemalt haben vom Stall. Also, sie feiern ihre Feste in ganz anderen Räumen. Und wenn wir heute unsere Weihnachtsfeier in den Familien haben, dann schmücken wir unsere Wohnungen. Die Hausfrauen haben tüchtig sich gemüht und sie haben mitgeholfen, dass alles schön und festlich werden kann. Steht in einem merkwürdigen Gegensatz zu diesem elenden, armen Notquartier. Nun kennen wir in der Welt natürlich viel Not. Es wird uns ja dauernd berichtet mit Bildern und Fotos, wie man Obdachlose sieht und Flüchtlingselend und arme Menschen, die um ihr Leben bangen. Aber die Armut der Geburt Jesu, die ist noch was ganz Besonderes, weil das nicht irgendwo zufällig kam, sondern das steht ja ganz klar drin im Evangelium. Das wollte Gott so. Das war Gottes Plan, das hatte Absicht, das war Methode. So musste Jesus geboren werden. Und wenn dann der Kaiser sein Gesetz erlässt und wenn dann die Menschen sich auf den Weg machen, um sich in die Steuerlisten einzutragen. Nein, das war ja alles letztlich gar nicht von den Menschen, sondern das hat Gott benutzt, um seinen Plan zu verwirklichen. Und Jesus musste, das musste erfüllt werden, nach der Schrift, dort in Bethlehem. Und dort kommt Jesus zur Welt unter diesen elenden Umständen. Was hat das für uns zu bedeuten? Warum denn in dieser Armut? Das können Sie an vielen Stellen in der Bibel immer wieder finden. Gott sieht auf das Niedrige. Und im ganzen Leben Jesu zieht sich das durch. Hat Jesus das andere nicht gesehen, das Schöne? Doch, doch. Jesus blickt hinter die Kulissen dieser Welt. Und er sieht das Verlorene, die Kranken, die Verzweifelten, die Beladenen. Und wenn wir heute Abend uns festlich zusammenfinden, das dürfen Sie nicht vergessen, dass Jesus mit Ihnen über Ihre Nöte reden will, über Ihre Belastungen, über das, was bei Ihnen verkehrt gelaufen ist und das, was zwischen Ihnen und Gott zerbrochen ist. Er kommt als der Heiland und als der Retter. Und darum ist Gottes Sohn Mensch geworden, weil Gott einkehren will in das Elend und die Not dieser Welt. Und weil er Menschen suchen will, dort, wo sie nicht mehr weiterkommen, wo sie stecken geblieben sind. Es ist ja immer eine Art von uns, dass wir das weit von uns schieben. Ich habe das oft gehört, dass Menschen gesagt haben, du, ich kann das nicht mehr hören, wenn du immer wieder anfängst mit der Schuld und den unbereinigten Dingen. Da liegt die Not. Da liegt die Not, wo Jesus drüber reden will. Und jetzt noch was anderes in der Weihnachtsgeschichte. Zunächst mal die Armut und das Elend. Und dann das strahlend helle Licht draußen auf dem Hirtenfeld. Man hat es heute Mittag in diesem Krippenspiel mit den Kindern wieder erlebt, wie die Hirten da saßen, müde und verdrossen. Sie hatten wirklich schreckliche Arbeitsbedingungen. Und ich kann mir vorstellen, in den Köpfen dieser Männern, da ging es um die Frage, gibt es überhaupt noch eine soziale Gerechtigkeit? Und hat unser Leben noch eine Hoffnung? Und wie löst sie all das, was bei uns so notvoll in unserem Leben ist? Plötzlich strahlende Helle, ist nicht bloß ein Schein des Lichtes, das aufleuchtet. Es steht ja, die Klarheit des Herrn umleuchtet sie. Der Morgenglanz der Ewigkeit, das Licht, das Gott umgibt. Ja, was hat das für uns zu bedeuten? Ist uns das eigentlich klar, wenn wir Weihnachten feiern? Wir sind umgeben von der ewigen Welt Gottes. Es ist nicht mal ein Papier dazwischen. Die Gegenwart Gottes ist so nah, zum Greifen nah. Ach, wir haben oft diskutiert, wo ist Gott und wo kann man Gott finden? Das war ja so dumm, so oberflächlich, so kleinkariert, wo wir doch alle genau wissen, dass die Welt Gottes uns umgibt. Aber wir können das nicht sehen. Ja, weil wir immer denken, das, was wir mit unseren Augen sehen können, das sei das Wichtige. Und dabei sehen wir doch so wenig von den realen Dingen dieser Welt. Und in der Weihnachtsgeschichte, da auf einmal wird bloß kurz wieder Vorhang weggeschoben. Und diese Hirten werden gewürdigt, mit hineinzuhören, diesen vollendeten Lobgesang der himmlischen Chöre. Wissen Sie, dass die ewige Welt Gottes so ganz nah um uns her ist? Das ist eine ganz herrliche Mitteilung in der Weihnachtsgeschichte. Und doch, mit den Augen haben die Hirten gar nicht viel erkennen können. Für den Glauben sind die Augen ein denkbar schlechtes Instrument. Beim Glauben brauchen wir ein anderes Organ, und das war schon bei den Hirten auf dem Hirtenfeld so. Sie brauchen die Ohren. Und die Engel rufen ihnen diese Botschaft zu, die muss man hören, weil der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Was soll denn das? Auch unser Denken kreist sicher wie bei den Hirten oft nur um die ganz alltäglichen Dinge, um die schwierigen Arbeitsbedingungen, um den Stress der Arbeit oder um die Geldprobleme, die Wirtschaftsprobleme, die Probleme des Arbeitsplatzes. Wenn ein Retter da ist, dann sagen wir oft, dann muss er das lösen können. Wo ist die Macht Gottes? Und wieder können Sie es im ganzen Evangelium lesen, dass Jesus vor allem anderen zuerst der Retter der einen Not sein will, die allerschlimmste ist. Das ist schon tragisch, dass in unserem Denken wir das so weit wegschieben. Die Not unseres Lebens, dass wir alle das Ebenbild Gottes, das Gott in uns geschaffen hat, zerstört haben. Unser Leben ist belastet, unsere Beziehungen, der Ehe, der Familie, mit unseren Freunden und Kollegen belastet. Unsere Gedanken sind beschwert. Und wir können all das, was wir eigentlich wollen, gar nicht leben. Jesus ist der Retter, der ein Leben neu machen will. Und die größte Veränderung ist, dass endlich das Problem gelöst wird. Doch kein Mensch hat das von sich aus lösen können, das Wohlgefallen Gottes zu finden. Jetzt ist da, durch Jesus. Es gibt Erneuerung, Veränderung. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Wunder soll doch geschehen. Jetzt. Und über dieser herrlichen Lichtserscheinung, über dieser Gegenwart des ewigen Gottes erleben die Hirten diese Nachricht. Es gibt einen Neuanfang, neues Leben. Und das kann man dann lesen im Evangelium, wie das befreiend und beglückend ist, wenn man dieses neue Leben eintritt, wie das Veränderungen gibt um uns her, wie da plötzlich neue Gemeinschaft entsteht, wenn die Herrschaft Jesu, das Gottesreich in unserem Leben zur Entfaltung und zur Auswirkung kommt. Das war das Zweite. Euch ist ein Heiland geboren, Christus der Herr. Man kann es oft gar nicht mehr hören, wenn so viel vom Christkind gesprochen wird. Es kann so blöd sein wie das vom Weihnachtsmann. Wir wissen, Christus ist nicht bloß das Kind, sondern der König und der Herr. Und er will Herr deines Lebens sein, dein Leben führen und bestimmen. Und wie beglückend ist das, wenn er die Herrschaft in unserem Leben übernimmt. Aber noch das Letzte, warum das so wichtig ist mit der Geburt Jesu. Natürlich für uns heute, man kann ja feiern. Ludwig Hofacker klagt in seiner Weihnachtspredigt darüber, dass zu seiner Zeit vor 180 Jahren so viele Menschen so oberflächlich das alles an sich vorbeigehen lassen. Sie hören die Botschaft, aber so wenige wollen das wirklich selber entdecken und finden. Und da waren die Hirten andere Leute, die waren gründlich und die waren kritisch und die sagten, wir wollen das jetzt einmal prüfen, ob das wahr ist. Und dann haben sie auf den Weg gemacht und sagen, lasst uns das mal ganz genau sehen, was da geschehen ist. Und ich bitte Sie, schließen Sie diesen herrlichen Abend der Christnacht nicht bloß einfach ab, indem Sie nach Hause gehen und die Kerzen ausblasen. Dann sagen Sie, ich will die Kraft Jesu in meinem Leben erfahren. Über dem Elend und der Not und der Traurigkeit, über dem, was bei mir zerbrochen ist. Und ich will das prüfen. Und was haben die Hirten gemacht? Sie knieten nieder und beteten das Kind an. Das kam diesen rauen und harten Männern zunächst auch ungewöhnlich vor. Vor diesem Kind niederknien. Doch, weil dieses kleine, schwache Kind stärker ist als alle Mächte dieser Welt. Niemand sonst kann sie bewahren, wenn sie durchs Todestal ziehen. Niemand anderes kann sie lösen aus den schweren Belastungen der Schuld und der Schande. Niemand anderes kann ihnen Mut und Hoffnung geben. Ich habe in diesen Tagen einen Alten besucht im Pflegeheim. Und ich habe ihn gefragt, was seine Gedanken sind zum Weihnachtsfest. Das ist immer eine Perspektive, die sicher die jungen Leute weniger haben, oft auch, wenn ihnen die Begegnung fehlt. Und er erzählte, wie schwer das ist, dort im Altenheim. Darf ich so offen sagen, wenn man den Herrn Generaldirektor und den Herrn Professor Dr. Dr. plötzlich wieder in Windeln packen muss. Schon eine Not mit unserem Menschenleben. Es ist gut, dass das in der Weihnachtsgeschichte erwähnt wird, dass unser Menschenleben so erbärmlich schwach sein kann, nicht bloß bei den Babys. Und dann sagte mir dieser alte Mann, wenn man so alt werden muss, da fällt wieder alles weg von unserer Größe, von unserem Stolz, von dem, was wir geleistet haben. Da fragt niemand mehr danach. Wir sind plötzlich ganz erbärmlich schwache Leute. Das war so eine Klage eines alten Menschen. Und dann dürfen wir das andere sagen. Darum ist der Sohn Gottes Mensch geworden. Damit das aufleuchtet, wir haben eine ewige Bestimmung. Und wir sind gerufen, dass wir dieses neue Leben ergreifen, auch wenn mein Leib zerfällt, kann mich doch niemand aus den Händen Jesu reißen. Das ist so wichtig, dass wir jetzt das Allerwichtigste finden in dieser Christnacht. Das Kind in der Krippe. Christus der Herr. Und dann machen wir es wie Paul Gerhard. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Dieser Mann, der so viele Enttäuschungen erlebt, der so von der Schwermut gezeichnet war, hat entdeckt, es gibt nur den einen Freudengrund, dass ich in Christus die Hoffnung habe, das Leben und die Zuversicht. Da habe ich meinen Freispruch und meine Würde. Und da begegnet mir der ewige Gott in seiner großen Gnade und Liebe. Eigentlich muss man ja vor Gott erschrecken, wie die Hirten erschrocken sind in diesem Lichtglanz. Nein, fürchtet euch nicht. Eine wunderbare Liebesgeschichte Gottes. Gott sucht sie. Sie sind gesucht und geliebt. Und Jesus will seine Macht und Größe in ihrem Leben machtvoll demonstrieren. Suchen Sie ihn. Amen. Und wir wollen jetzt von diesem Lied, ich stehe an deiner Krippen hier, vom Lied 37 wollen wir die Verse 1 bis 4 singen. Lied 37, 1 bis 4. lieber Heiland, Jesus Christus, wir danken dir für so viel Liebes und Schönes, auch was wir im Feiern miteinander in dieser Nacht auch bisher erleben konnten. Und doch, wir wollen dir begegnen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns immer tiefer ansprichst, bis wir begreifen, was du bei uns retten willst, was du als Heiland heilen kannst. Und wir danken dir, dass du uns suchst, in unserer Tiefe, in unserem Elend, in unserer Traurigkeit und Einsamkeit, und dass du uns die Freude bringst und das Leben. Wir wollen jetzt ganz besonders auch für die beten, die angefochten sind, die Kranken und die Alten und die Leidenden, dass du ihnen deine Liebe und deine Güte ganz besonders groß machst, dass sie sich drin bergen können. Wir wollen auch bitten für alle die, die Not leiden in der Welt. Und wo deine Gemeinde heute die Christnacht feiert, verfolgt und in Bedrängnis, in äußerer Not und Armut, da kannst du überwältigend deine Herrlichkeit sichtbar machen. Darum bitten wir dich, Herr. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch bitte einen Moment stehen. Eine Übersicht über unsere Veranstaltungen der nächsten Zeit haben wir am letzten Sonntag verteilt. Vielleicht am Ende, wenn es am Ausgang noch unsere Begrüßungsleute noch mal anbieten könnte, Notizenzettel für alle, die ihn noch nicht haben. Auch mit den Gottesdiensten am Jahresschluss, auch in diesen Festtagen. Wir laden Sie dazu ein. Wir wollen nachher, nach dem Segen, gleich das Lied O du fröhliche singen, Lied 44. Diese drei Verse, und dann möchte ich danken für das Opfer, das Sie neulich eingelegt haben. Ich habe Ihnen erzählt von diesen Kindern, die wegen des schrecklichen Hungers aus Nordkorea nach China hinüber geflohen sind. Wir haben dieses Geld schon weiterleiten können. Es kam jetzt eine dringende Bitte von einem Kinderheim in Pyongyang, das Christen aufgebaut haben, vornehmlich chinesische Christen, die leichter nach Nordkorea kommen, dieses für Christen völlig verschlossene Land. Wir selber waren von unserer Aktion Hilfe für Brüder daran beteiligt. Und dieser Rohbau ist im Moment, weil die Hungersnot in Nordkorea so groß ist, von etwa 1000 Kindern bewohnt, und sie brauchen dringend Matratzen und Bettwäsche, das jetzt ins China dorthin gebracht werden kann. Und dafür wollen wir heute Abend unser Opfer geben und dann in den nächsten Tagen weiterleiten. In diesem Land, in dem noch so eine schrecklich dunkle Unterdrückung herrscht, auch die Christen keinerlei Raum der Entfaltung haben, freuen wir uns, dass dieser Liebesdienst durch chinesische Leute geschehen kann, in Jesu Namen. Und nun gehen Sie in diese Christnacht, weil er, Jesus, bei ihnen Wohnung machen will und seine Hand auf sie legt, sie miteinander feiern oder allein, weil Jesus bei ihnen einkehren und sie segnen will. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Amen.